Hallöchen zum Podcast Küchenplausch.
Ein ganz herzliches Hallo.
Hallo Nathanael.
Hallo Sarah.
Na, lang ist her.
Lange ist her. Boah, ich habe auch gerade schon gemerkt, wir plappern unglaublich viel jetzt schon.
Ich habe das Gefühl, wir sehen uns immer nur, wenn wir aufnehmen.
Ja. Ja, aber vielleicht
also
ist
einmal
auch,
im Monat, kann das sein?
Das ist auch ganz gut so, glaube ich, oder?
Oh nein, also. Boah.
Nein, ich, oh, ja,
ach, wir steigen super
bam,
ein.
Bam, bam. Nein, ich wollte damit sagen, weil ich mich dann einfach richtig auf dich freue und noch mehr Energie hier reingebe.
Ja, das stimmt.
Ja. Mensch, viel ist passiert.
Ja, das stimmt.
Ja, ich darf dich zwar immer noch Rauschi nennen, aber eigentlich nicht mehr.
Ja, doch, du darfst das natürlich. Aber ja, eigentlich heiße ich nicht mehr Rauschenberger mit Nachnamen, das stimmt, sondern jetzt heiße ich Hermann.
Genau, aber du machst immer noch das Gleiche, nämlich du bist Redaktionsassistentin für die Dran und die Teens Mac.
So ist es, genau.
Fantastisch. Aber hast jetzt geheiratet?
Aber ich habe geheiratet. Ja, ein paar Wochen nach dir, witzigerweise.
Ja.
Ja.
Das ist korrekt.
Neben mir nämlich Nathanael Ummelmann, ne? In unserer Online-Redaktion, unter anderem bei jesus.de und schreibst noch für ganz viele andere Magazine zum Beispiel nebenher. Genau.
Jo, super. Und wir reden ein bisschen darüber, was uns als Christen aus der Welt beschäftigt, quasi.
Ja, dafür sind wir hier.
Ja, aber vielleicht magst du kurz sagen, was hat dich so bei deiner Hochzeit beschäftigt?
Boah, das war eine sehr, sehr knappe Kiste. Also nicht, dass wir uns entschieden haben, sondern ja, weil es einfach so eine Woche vorher noch so in der Schwebe stand, ob wir es überhaupt machen können. Wir mussten unsere große Feier eh schon absagen und wussten, das wird kleiner. Und dann war wieder die Frage, können wir die kleine Feier machen, die wir vorhatten? Naja, wie auch immer, wir haben dann im Endeffekt das Go bekommen und haben es gemacht. Und es ist gut gegangen und es war ein sehr, sehr schöner Tag. Aber dadurch, dass alles so kurzfristig war, war ich auch so ein bisschen muss ich sagen, doch am Ende ein bisschen überrumpelt, dass es stattfinden kann. Und musste dann so am Ende die ganzen letzten Sachen zusammengraben, was man dann so noch entscheidet. Ach, wir machen doch noch ein Gästebuch und wir machen doch noch hier und so.
Und ich kenne dich ja, du bist so ein bisschen perfektionistisch, würde ich sagen.
Minimal, ganz super.
Also ich stelle mir das sehr anstrengend vor.
Mit mir? als ich? Ja,
als,
das stimmt.
Als du, ja. Genau. Und
ich komme mit mir
für deinen
selber
Mann
auch nicht klar mit meinem Perfektionismus.
Ja.
Nein, gerade Thema Hochzeit ist ja prädestiniert dafür, ne?
Total.
Das Gute war, dass ich mich schon ein bisschen verabschieden musste von dem Bild, was ich hatte, sag ich mal. Aber so die letzten Tage davor hat man schon versucht, alles rauszureißen, ne? Also da waren die Blätter für die Gemeinde schon sehr schön und die ganzen Deko-Sachen haben wir dann versucht auch noch.
Ihr habt Deko?
Wir hatten Deko tatsächlich, ja. Obwohl ich am Also irgendwann zwischendrin gesagt habe, mir ist eigentlich egal, was auf dem Tisch steht.
Da bin ich ja total, so, auch Deko braucht sich. Aber gut, ihr hattet Deko.
Ja, apropos Gästebuch, was ich gerade erwähnt habe. Ich habe der Not geschuldet, dass ich mich nicht früh genug drum gekümmert habe, beziehungsweise ein bisschen überrannt wurde, am Ende doch sehr viele Sachen schnell bei Amazon bestellt. Also so die letzten Tage kamen ganz viele Pakete zu mir auf die Arbeit. Und ich muss ehrlich sagen, ich hatte ein bisschen ein schlechtes Gewissen.
Ja, zu Recht.
Zu Recht. Genau. Und mich lässt dieses Thema irgendwie auch schon seit ein paar Monaten nicht los, weil ich mit einer Freundin Kontakt hatte, die auch versucht, sich sehr bewusst Dinge einzukaufen, sich sehr bewusst auch zu ernähren mit regionalen Sachen etc. Und halt vor allem Secondhand-Sachen kauft. Und ich finde es immer sehr inspirierend, wie sie das so einfach lebt und bin dann mit ihr so im Gespräch gewesen. Und dann meinte sie so, ja, Thema Amazon ist eigentlich ein totales No-Go.
Ja, ja. Aus vielerlei Hinsicht, glaube ich, sogar.
Ja.
Also, ich meine, da gibt es ja viele Gründe. Also, man hört immer wieder, dass Mitarbeiter da eben nicht ganz so gut behandelt werden. Man hört eben davon, dass es, oder was heißt, man hört davon, das kriegt man natürlich mit, dass es den Einzelhandel total kaputt macht.
Mhm.
Meine Frau kommt ja ursprünglich aus dem Buchhandel, da habe ich halt auch gehört, da sind halt einfach sehr, sehr schwierige Konditionen dank Amazon, weil die halt tatsächlich die Buchhandlungen quasi zerstört, so, weil sie halt einfach da mit den Verlagen ganz krasse Konditionen aushandeln können, bei denen die Buchhandlungen halt einfach nicht mitkommen, so. Also da gibt es einfach viel, was man an Amazon und, ich sage jetzt einfach mal, anderen Online-Händlern, um jetzt nicht nur auf Amazon rumzuhacken, aussetzen kann.
Ja, das das Faszinierende, Tolle und gleichzeitig auch Schwierige ist bei Amazon halt, dass die halt alles haben, ne? Also so, keine Ahnung, wir haben ein Wohnmobil umgebaut, ne? So, dann, ich brauche Vorhänge, blickdichte Vorhänge, wo kaufe ich die? Okay. Und das sind so kleine Sachen und dann ist das bei Amazon auch so schnell da und dann hast du da noch viel Auswahl.
Wie viel bekommen wir gerade von Amazon dafür? Nein, aber ich kenne es ja auch.
Und Umtausch ist einfach und so lauter so Sachen, man hat schon seine Daten hinterlegt und sowas, weißt du?
Es geht unglaublich schnell, unglaublich einfach, ja. Und das ist mein Problem auch, obwohl ich dir sonst vollkommen beipflichte. Das ist das Schlimme.
Und das ist so, es ist so ein bisschen das Gefühl, man steckt in so einer Beziehung oder in so einer Freundschaft, die irgendwie weder einem selbst, okay, einem selbst vielleicht schon, aber zumindest der Umwelt und der Welt an sich, der Welt, in der ich eigentlich leben möchte, nicht gut tut.
Das ist es.
Und halt trotzdem halte ich fest.
Es ist halt auch irgendwie als Christ irgendwie wieder ziemlich egoistisch einfach. Ich will die Sachen schnell haben, ich will sie günstig haben, also kaufe ich es bei Amazon und scheiß drauf, wie halt jetzt die Geschäftsfrau irgendwie im Einzelhandel zurechtkommt. So. Also richtig krass ist ja die Masche, ich lasse mich irgendwie im Einzelhandel beraten und kaufe dann später bei Amazon, weil es günstiger
ist.
Ja,
die ist richtig übel.
So, aber wie gesagt, so in kleinem Maße, also das habe ich tatsächlich noch nicht gebracht, aber so im kleinen Maße ertappe ich mich immer wieder dabei. Dann ist es halt irgendwie 3 Euro günstiger bei Amazon oder es hat ein Feature mehr und zack, ist es dann halt doch wieder im Einkaufswagen.
Ja.
So. Und ich frage mich ganz oft, was kann man denn da tun? Also, was ist das jetzt? Also, ich meine, ich bin da vor einer totalen Zwickmühle, wie ich damit umgehen soll.
Die Freundin, von der ich vorhin gesagt habe, die zum Beispiel, finde ich total spannend, die wartet manchmal einfach ab. Zum Beispiel, die will, keine Ahnung, was weiß ich, einen roten Rock haben und dann wartet die, bis die irgendwann irgendwo auf einen roten Rock stößt, wo sie sagt, und der passt jetzt. Und ich merke, dass ich da schon voll, wenn ich was im Kopf habe, dann möchte ich das bitte auch in den nächsten Wochen haben, weißt du? Also dieses
Oder in den nächsten Tagen.
Warten, oder in den nächsten Tagen, genau. Ja, natürlich 2 Tage. Wenn das länger als 2 Tage dauert, dann ist man ja auch schon empört. Mhm. Und dieses, also wir sind es nicht mehr gewohnt zu warten. Wir sind nicht mehr gewohnt, diese Zeit zu haben, in der wir uns auf Dinge freuen können oder, also, weißt du, diese Spannung auszuhalten, dass ich nicht sofort in den Händen habe.
Das ist ein super Impuls, weil ich daran echt nicht gedacht habe, dass Amazon mir das ein bisschen nimmt.
Ja, doch, das ist mir voll aufgefallen bei mir.
Absolut recht, absolut recht. Das hatte ich jetzt letztens bei einer Sache, die ich über Amazon nicht bekommen konnte. Mhm. Ich will mir aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht warum, unbedingt eine Analogkamera anschaffen. So, also digital fotografiere ich ja jetzt schon ewig und 3 Tage, aber irgendwie habe ich gedacht, das befriedigt mich nicht, irgendwie die Fotos einfach nur auf meinem PC zu haben, so. Und eine Analogkamera kriegst du halt nicht mehr so über Amazon, zumindest so die ganz alten schönen Schätzchen von 75 oder so, so eine Praktika oder so. Und da ist es jetzt wirklich so, dass ich jetzt warte und warte, bis jetzt das eine Angebot kommt, bei der ich mich sage, okay, das ist genau die Kamera, die ich haben will, die hat genau das, was ich haben will und nicht mehr und so weiter. Und das macht mir eine totale Freude, dann immer zu gucken, okay, hat es irgendjemand im Angebot gerade, kann ich da irgendwo mitbieten? Und ja, das geht total verloren.
Hm. Ja, und, genau, es ist so ein bisschen dieses Schätze finden, ne? Also, oder wenn du zum Beispiel, keine Ahnung, du hast Freund oder Freundin und der will irgendwas loswerden und denkst dir so, das will ich schon vor lange, das passt, das ist meins, so in die Richtung. Hm. Das geht verloren, also diese Geschichte dahinter, sag ich mal, so bei Amazon, also ich meine, welchem Freund sagst du so, ja, und dann habe ich auf Amazon geguckt und dann hatten die das wirklich noch, auch noch in der Größe, die ich brauchte, in der Farbe. Macht doch niemand, also weil Amazon halt alles hat so. Aber dieses, ich habe was Besonderes entdeckt.
Mhm. Aber wie ist das bei Sachen, die man nun wirklich da halt leichter und besser bekommt? Sollte man sich die Mühe machen, das ist die Frage. Also, muss ich, was weiß ich, Technik oder sowas, die ich jetzt einfach nur wirklich zweckmäßig brauche, nicht, die ich mir nicht unbedingt wünsche, sondern ich brauche jetzt halt mal einen DVD-Player oder was weiß ich. Gott, wo lebe ich denn? DVD-Player. Aber was weiß ich, ne? So, ich brauche das technische Gerät. So, fahre ich dann extra in die Innenstadt und gehe in das Geschäft und hole es mir für auch noch 10 Euro teurer. So, sollte ich das tun? Wahrscheinlich, oder?
Wahrscheinlich schon. Also, ich meine, ich persönlich würde jetzt sagen, so, ich kann auch irgendwie 50 Euro mehr für einen DVD-Player ausgeben, zum Beispiel. Also, das ist.
50?
Also das, Ja, 50,
das
ja.
Das wäre deine 10, Grenze, find, 50 Euro mehr.
Ich fand 10 Euro jetzt ein bisschen knapp bemessen, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht.
Nee, das ist gut
zu wissen.
Du kannst
bei Amazon doch ganz bestimmt für 40 Euro...
Mit Sicherheit.
Ich habe keine Ahnung. Ich habe noch nie einen DVD-Player gekauft.
Glückwunsch. Okay, aber um mal wieder, also...
Wie auch immer, also ich sag mal so, vom Ding her, ich könnte es mir leisten, das wäre nicht das Problem. Aber in mir steckt natürlich auch so ein Schnäppchenjäger, also vielleicht auch, weil ich Schwabe bin, noch zusätzlich, dass ich irgendwie das Ganze günstig haben möchte.
Mhm.
Aber wir müssen uns, also mir ist halt da so im Hinterkopf, jetzt mal kurz was bei Amazon bestellen, ist ja nicht schlimm, aber ich unterstütze damit eine Welt, in der ich eigentlich nicht leben möchte. Und das ist was, mir halt oft nicht bewusst.
Hat das auch für dich was Christliches tatsächlich, so dieser Gedanke?
Also nicht unbedingt christlich, aber natürlich möchte ich mithelfen, die Welt zu schützen und möchte ich Ressourcen sparen und sowas, auch als Christ, würde ich sagen.
Mhm.
Also für mich habe ich zum Beispiel jetzt gesagt, eine Sache, die ich dann auch mal recherchiert habe, ich bin irgendwie seit 3 Jahren oder so Amazon Prime-Kunde, hast du einmal gemacht, bist du drin, so, ne? Und ich habe jetzt mal geguckt, wann mein Vertrag ausläuft. Und das ist im Juli. Und ich habe mir jetzt gesagt, okay, im Juli werde ich den kündigen, also oder ein paar Tage vorher natürlich oder Wochen vorher, und dann mal gucken, weil, also theoretisch kann ich dann ja immer noch was bei Amazon bestellen, hab dann nur nicht mehr den Prime-Wert. Ne? Mhm. Also das heißt, es kommt nicht so schnell. Und einfach für mich mal zu sehen, was ist Punkt 1 der Unterschied? Und auch zu sagen, ich möchte diese regelmäßige Unterstützung nicht.
Mhm.
Also dann kann ich, ich glaube nicht, dass ich gar nichts mehr jetzt bei Amazon bestellen werde.
Nee, das ist utopisch.
So.
Aber
natürlich, also ich will mich auch bewusst da vielleicht mal wirklich ein paar Monate gar nichts bestellen oder mal gucken, wo kann ich es anstatt dessen bestellen. Man kann ja zum Beispiel, das habe ich auch gemacht, als ich nach Vorhängen geschaut habe, über Amazon auf den Laden gehen, wo du das bestellen kannst. Also nicht auf den Laden, sondern auf den, okay, auf deren, ihren Shop quasi. Hm. Ne?
Aber
kann man ja theoretisch auch machen.
Wo du jetzt gerade sagtest, es ist nicht nur ein christlicher Aspekt. Ich glaube, da ist aber trotzdem, gerade in dem Punkt, den du sagst, ich brauch's nicht alles und ich brauch's nicht direkt, schon so ein Punkt zu sagen, okay, ich gehe gegen das Konsumdenken und ich mache den Konsum nicht zu meinem Gott. Ich glaube, das kann man schon mit drin sehen.
Das stimmt.
Vielleicht ist das ein bisschen zu weit hergeholt, I don't know, aber cool.
Doch, aber das würde ich unterstreichen, weil man ist doch, im Endeffekt hast du dann die Sache und dann bist du eigentlich schon wieder an der nächsten dran.
Ja, ja, und warten ist, glaube ich, cool, um sich bewusst zu werden, dass das halt auch einfach nur eine Ware ist und dass ich jetzt nicht unbedingt alles konsumieren muss und dass das nicht das Wichtigste ist.
Ja. Ja, oder manchmal hat man dann die Sache und sie war doch nicht, also genau die richtige. Also man hat dann zwar das in der Farbe, aber irgendwie merkt man so, es ist doch irgendwie jetzt zum Beispiel mir gar nicht so wichtig gewesen. Ich hab's jetzt, aber ich benutze es eigentlich doch nicht.
Ja.
Vielleicht mal länger über so eine Entscheidung auch nachzudenken, ne? Also länger als ein Klick. Länger als ich such kurz und Klick und Warenkorb so.
Apropos nachdenken.
Hm.
Ich hab noch was zum Nachdenken.
Oh ja. Lass mich nachdenken.
Oh ja, mega krass, haben wir jetzt in der Online-Redaktion bei Jesus.de irgendwie sehr stark gemerkt. Hast du die Corona-Warn-App?
Jetzt muss ich mal gerade ein Schlückchen von meinem
Wasser trinken. Das nutze ich aus und nehme auch ein Schlückchen von meinem Mochaccino.
Hier ist es, by the way, richtig warm.
Es ist auch wirklich richtig warm.
Na gut, wir wollten nachdenken.
Über die Corona-Warn-App.
Ach, die Corona-Warn-App. Ja, da war ja was.
Hast du die?
Ich hab sie noch nicht.
Du hast sie noch nicht.
Ich muss ehrlich sagen, also ich habe ja geheiratet, falls du es mitbekommen hast.
Ach so, oh Mensch.
Ja, und zwar, das war wie folgt. Nein, Spaß. Ja, und bei dem ganzen tatsächlich heiraten und zusammenziehen und Familienzusammenführung bla, bin ich tatsächlich, ist das so ein Randthema, was ich mitbekommen habe.
Und Corona kann man auch echt vergessen. Also,
ja, ist
ja, peripher mal Thema.
Das war jetzt, stimmt, das war jetzt ein kleiner, ja.
Du hast sie also nicht?
Nein, ich habe sie nicht. Ich habe mich aber jetzt wegen dem Podcast auch mal ein bisschen damit beschäftigt. Also ein bisschen mehr als davor, muss ich echt zugeben.
Mm, mm.
Weil ich davor doch schon auch so ein paar kritische Aspekte hatte. Sowas wie, keine Ahnung, ne, Datensicherheit, wie sicher ist das wirklich, wenn da die Handys gegenseitig wahrnehmen, wie nah bin ich an jemand dran und so. Habe dann aber gemerkt, als ich mich informiert habe, dass tatsächlich meine Fragen oder meine Befürchtungen so ein bisschen weggenommen wurden. Also zum Beispiel sowas wie, dass die ja nur Codes speichern quasi gegenseitig und da jetzt keine Daten, keine Orte, keine Namen hinterlegt sind und sowas. Und dass sie sich wirklich sehr, sehr viel Gedanken bei der Programmierung einfach gemacht haben. Das finde ich sehr faszinierend und sehr bemerkenswert. Und trotzdem ist es bei mir gerade so ein bisschen wie bei Werbung. Man muss Werbung häufiger sehen, damit man es kauft. Das ist jetzt vielleicht
ein die ist sogar kostenlos, Mensch.
Das stimmt. Und hat sogar sehr wenig Verbrauch auf dem Handy. Wir haben extra darauf geachtet, dass es wenig Strom zieht.
Also gut, das kann ich jetzt mal gar nicht bestätigen. Also,
wurde zumindest gesagt in der Pressekonferenz, die ich mal
angeschaut habe. Die App dazu wird wahrscheinlich relativ wenig Strom fressen. Aber das Bluetooth muss ja die ganze Zeit an sein. Und Alter.
Stimmt.
Ich sollte aufhören, so viel zu fluchen. Aber tatsächlich, ich muss jetzt in letzter Zeit mein Handy täglich aufladen und davor war es so alle 2 Tage mal. Also insofern, das ist tatsächlich, aber also um das abzuschließen, ich habe sie seit dem ersten Tag, bin ein bisschen stolz.
Kann man da eigentlich was verfolgen? Also.
Ja, du kriegst dann jedes Mal einen Level up und dann kannst du die Minispiele spielen. Nein, also du kriegst halt irgendwie so eine Anzeige, so seit 8 von 14 Tagen kein risikobehafteter Kontakt und sowas. Also,
okay.
Aber es ist jetzt sonst sehr, sehr schmucklos. Was ich so krass fand an dieser App ist, als sie veröffentlicht wurde, haben halt Pro und IDEA. Nee, IDEA nicht. Pro und BibelTV darüber berichtet. So, und beide mit Tendenz, ja, ladet euch das doch mal runter. Und da waren halt unglaublich viele Christen, die sich da extrem anti geäußert haben.
Mhm.
Also von wegen, ja, das ist doch vom Satan und ich lasse mir doch so ein Überwachungszeug nicht aufs Handy und sonst was. Also sehr, sehr, sehr polemisch. Und das hat mich irgendwie sehr schockiert. Also man kann Bedenken dagegen haben, ohne Frage. Mhm. Die Sicherheitsbedenken finde ich ein bisschen, oder Datenschutzbedenken finde ich ein bisschen strange, wenn man gleichzeitig irgendwie Instagram oder Facebook benutzt, so. Aber gut, so, aber da war auch wieder so dieser Ton, den hatten wir ja letztens schon mal, glaube ich, irgendwann, dass da wirklich wieder so ganz, ganz hart geschossen wurde und praktisch direkt deabonniert dafür, dass halt Pro gesagt hat, ja, wir würden das schon empfehlen, so aus Solidarität.
Mhm.
Das finde ich halt auch so ein Ding, selbst wenn man sagt, okay, mich interessiert es nicht, ob ich jetzt angesteckt bin oder nicht, weil mein Leben ist mir irgendwie egal oder ich fühle mich geschützt durch Jesus, okay. Aber es geht ja halt auch um die Solidarität für anderen, dass man halt Ketten verfolgen kann und eventuell sagen kann, hey, du hast dich da angesteckt, bitte steck keine weiteren an. So, und dass da so ein Gegendruck ist in der Christenheit, finde ich irgendwie krass. Auch da wieder, zählt für mich zur Nächstenliebe.
Ich finde auch, also wie gesagt, ich kenne das auch so ein bisschen, diese Bedenken zu haben, ne? Und ich dachte mir dann auch so, ja, man kann jetzt nicht in Verschwörungstheorien verlaufen und sagen so, keine Ahnung, die wollen uns ausspionieren etc., okay. Aber ich finde, eigentlich sitzen da Experten vor einem, die auch offenlegen, was die machen. Nur weil ich jetzt keiner bin, der Quellcodes lesen kann und lesen kann, wie gut die App ist, kann ich doch darauf vertrauen, dass wenn die mir sagen, dass die nichts speichern zum Beispiel, dass das wirklich auch so ist. So. Also ich finde, da ermächtigt man sich dann irgendwie auch so zu sagen, so, aber ich weiß es besser. Aber wenn man dann irgendwie auch auf der Seite vom Pferd fällt, ja, die wollen uns alle was Böses und die wollen uns nur ausspielen und etc. Ich weiß nicht, das ist dann auch so, sind wir wieder bei den Verschwörungstheorien, wo wir schon mal waren. Bringt einen auch nicht weiter. Also ich finde, da kann man auch mal vertrauen den Leuten, die das machen. Und die wollen ja was Gutes bewirken damit.
Mhm.
So, ja. Genau. Etwas, was mich auch beschäftigt hat oder generell die Welt auch sehr stark beschäftigt hat, war ja der Tod von George Floyd. Der tragische Tod von ihm. Und die ganze Debatte, die ja so losgetreten wurde.
Mhm,
Black Lives Matter etc., also mich hat's erstmal extremst schockiert. Also
Die Debatte, oder?
Nein, 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 also einfach diese Tatsache, also allein, wie er gestorben ist. Also das, da musst du ihm einfach an den Kopf langen und denken so, warum, also wie können Menschen so weit gehen? Das ist echt, also geht nicht in meinen Kopf rein. Mhm. Und ich meine, dieses Gedankengut ist mir auch extrem fern, dass ich einen Menschen wegen seiner Hautfarbe so diskriminiere, also so, keine Ahnung, als ein schlechteres Leben empfinde als meins. Warum? Mhm. Also das irgendwie, weiß nicht. Da stehe ich daneben und denke mir nur so, das kann irgendwie, wie kann ein Mensch so weit gehen, so weit denken?
Ich finde das Thema auch unglaublich spannend. Wir hatten ja auch irgendwie im Vorgespräch darüber gesprochen, worüber wollen wir heute reden. Mhm. Und das war ja so etwas, was sich aufgedrängt hat. Schwierig finde ich halt, unglaublich schwierig. Wir sitzen hier als zwei weiße Menschen, da das Thema irgendwie anzupacken.
Ja.
Und deswegen hatten wir ja einen Ansatz und haben uns einfach mal umgehört bei unseren schwarzen Freunden, wie die das Thema erleben. Weil einen ganz wichtigen Aspekt finde ich, ja, so extrem wie da, ein Polizist hält jemanden so lange fest in einer Position, dass er nicht atmen kann, bis er stirbt, das ist ein sehr, sehr extremer Fall.
Mhm.
Und sowas haben wir glücklicherweise in Deutschland nicht allzu oft, so, beziehungsweise ich habe da jetzt keine Zahlen zu, aber es ist eben jetzt nicht bei uns jetzt irgendwie ein Standard, so. Aber ich glaube, wir haben eine ganz, ganz große Form immer noch von Rassismus, was viele wahrscheinlich leugnen würden, weil sie sagen, ja, das ist vielleicht irgendwie so ein, zwei vereinzelte Rechtsextreme oder so, aber ich glaube, das ist tatsächlich, wir haben eine gewisse Form von Alltagsrassismus. Ich habe mich mal ein bisschen umgehört. Wir haben hier einen Azubi im Verlag, den guten Janiston. Und den habe ich mal gefragt, wie das ist mit Thema Alltagsrassismus. Und der hat echt krasse Dinge erzählt. Also auch Sachen, wo ich dachte, das gibt's nicht mehr. Also Stichwort zum Beispiel das böse Wort mit N.
Mhm.
Er sagte, dass er auf Partys regelmäßig damit zu tun hat, Leute, die ihn nicht kennen oder gerade erst kennengelernt haben, dass sie ihn so bezeichnen, wenn auch nur im Scherz. So, und das passiert anscheinend so regelmäßig, dass er es halt irgendwie auch wahrnimmt und sagt, das mag ich nicht, aber die Leute ermächtigen sich, mich so zu bezeichnen.
Mhm.
Oder so Kleinigkeiten wie, also wer Janiston kennt, der weiß, der kann sich wunderbar auf Deutsch ausdrücken, dass er halt von einem Wildfremden irgendwie am Bahnhof angesprochen wird, sprechen Sie Deutsch. Und einfach diese Annahme zu haben, okay, der ist schwarz, der kann also wahrscheinlich nicht so gut Deutsch, das bedrückt den.
Ja.
Aber auch so Kleinigkeiten, wo man sich jetzt vielleicht nicht erstmal fragen würde, so von wegen, ist das okay, bin ich jetzt ein Rassist? So wie, dass er andauernd gefragt wird anscheinend, ob er einen Sonnenbrand bekommen kann. So, er sagte, das ist so im Einzelnen okay, aber irgendwie auf Dauer nervt es mich, immer wieder darauf sozusagen reduziert zu werden.
Ja.
Das fand ich richtig krass, dass es so viele Situationen gibt, die anscheinend auch in Deutschland noch vertreten sind, wo man halt einfach eine Grenze überschreitet.
Ja.
So.
Also ein schockierendes Erlebnis oder so ein schockierendes Gespräch hatte ich auch mit einer Freundin von mir. Die hat ungefähr vor einem halben Jahr geheiratet und es war halt dann lange so die Frage, wie sie sich nennen. Ne? Also er ist halt Iraner. Und hat natürlich dann auch einen persischen Nachnamen so. Und für sie war lange so die Frage, okay, übernehmen sie ihren Namen oder seinen Namen oder genau, wie machen sie es? Und meine Freundin hat dann in der Zeit sich an eine Buchautorin oder an eine Autorin gewandt, die auch selbst mit einem Iraner verheiratet ist.
Mhm.
Und hat gefragt, was so ihre Erfahrungen sind. Und sie meinte halt tatsächlich, dass sie das schon erlebt hat, dass sie quasi dass er unter seinem Namen bei einem Restaurant angerufen hat und einen Tisch buchen wollte und keiner mehr frei war. Und dann hat sie angerufen und plötzlich war einer frei.
Nein.
Doch. Und da denke ich mir so, okay, krass. Und das hat halt meine Freundin mega ins Nachdenken gebracht, weil sie so sagte, wie ist es dann für unsere Kinder? Haben die schlechtere Berufschancen?
Ja, klar.
Wie ist es, wenn du, keine Ahnung, eine Wohnung suchst? Wie ist es, wenn du dich irgendwo, also einfach, haben dann die Kinder quasi tatsächlich schlechtere Chancen später, wenn sie groß werden oder auch schon in der Schule? Und ich dachte mir so, ey, wie heftig ist es, dass du dir diese Fragen stellen musst?
Total, klar.
Also das war für mich echt, und sie war wirklich, wirklich fertig auch. Sie haben dann ihren guten Weg gefunden, damit umzugehen. Aber ich muss sagen, ich war sehr schockiert, auch im Nachhinein von engen Leuten, die ich kenne auch, mitzukriegen, was die für so nur so Seitkommentare abgegeben haben. Weißt du, da waren so Sachen dabei wie, keine Ahnung, sie hat eine E-Mail verschickt und so, ach, ich dachte schon, irgendein iranischer Hacker schreibt mir.
Nein,
doch.
Um Gottes Willen.
Oder so Sachen wie, oder was hat sie noch gesagt? Dass, irgendwie, ach ja, er ist ja Flüchtling, der meint es bestimmt nicht ernst mit ihr. Weißt du, so Sachen, wo du dir so denkst, Alter, aus welchem Scheißbuch habt ihr das abgelesen? Also, und das sind ja Dinge, die sich wiederholen.
Ja.
Und, boah.
Es gibt aber auch tatsächlich den anderen Aspekt, ja. Den hatte mir Janiston auch erzählt. Er hatte sich mal beworben bei einer Bank.
Ja.
Und dann gab es irgendwie ein relativ enges Feld so von 6 Bewerbern und 2 wurden am Ende angenommen. Und das war einmal er und eine Tamilin. Und er sagte, kann es vielleicht sein, dass wir beide nur deswegen angenommen wurden, weil wir schwarz sind?
Okay.
Also sprich, so die Ausländerquote
die
quasi.
Quote hat sich,
und das kann ich mir auch vorstellen, dass das total bescheiden ist, wenn du denkst, okay, die haben mich jetzt nicht wegen meiner Qualifikation ausgewählt, weil da vielleicht andere besser gewesen wären, sondern einfach nur wegen meiner Hautfarbe. Und das geht natürlich auch nicht.
Ja.
Und da bemerke ich mich auch manchmal, dass ich dann irgendwie das Gefühl habe, so, oh, jetzt bloß nicht irgendwie was Falsches sagen, sondern lieber überfreundlich sein. Das ist ja auch nicht der Weg. Die Hautfarbe sollte im Umgang einfach null Relevanz haben.
Ja.
Das ist das, glaube ich, das ist das.
Ja.
Und da kann ich mich wirklich auch irgendwie an die eigene Nase fassen.
Das stimmt, ja.
Weil sie aber.
Ja. Oder wie es die liebe Julia erzählt hat, die ja auch nicht Teil des Teams ist. Des Küchenplausch-Teams, dass sie das ja zum Beispiel erlebt hat bei der WG, also Wohnungs quasi, also sie hat eine Wohnung, die sie abgeben möchte, und dass sie das da so bemerkt hat, dass da Leute quasi, die ausländische Namen hatten, zum Beispiel sie auch eher kritischer gegenüber war. Und so Sachen zum Beispiel begegnen mir auch. Also, und dann merke ich so, ja, bin ich auch, oder wenn ich eine E-Mail bekomme oder so, da hat man schon irgendwie gleich so seine vorgefertigte Meinung.
Es macht direkt Klick.
Voll schade.
So, man
ja.
merkt es manchmal gar nicht. Und ich glaube, das ist eben so das Ding. Wir sind wahrscheinlich fast alle insofern rassistisch, nicht als dass wir sagen, oh, bloß alle raus hier oder sonst was, sondern dass wir halt irgendwie direkt in eine Schublade stecken. So, ist schwarz, kann also, was weiß ich, schlechter Deutsch oder ist irgendwie mit der Kultur nicht so vertraut oder. Aber das ist halt nicht
ja.
so.
So. Genau, und auf der, also quasi von der anderen Seite gesehen, musst du dich immer erstmal als Schwarze zum Beispiel aus einer Schublade rauskämpfen.
Ja.
Also quasi, du wirst nicht kennengelernt und wirst in eine Schublade gesteckt, sondern du bist schon in der Schublade und dann musst du von der irgendwie da rauskrabbeln und sagen, nein, ich kann doch Deutsch, nein, ich habe doch was gelernt, keine Ahnung.
Ja. Ich finde es auch sehr, sehr schön, dass, aber auch wenn es ein bisschen Zeit gebraucht hat, aber dass jetzt dann sich die Kirchen da auch zum Statement durchgerungen haben und sich da dann doch sehr gegen ausgesprochen haben. Auch nicht nur die Landeskirchen, sondern auch die Vineyard-Gemeinde zum Beispiel, also eine Pfingstgemeinde, und da auch Stellung genommen haben. Weil ja, Rassismus darf es nicht geben. Und ich glaube, da können wir alle noch mal eine Spur von lernen.
Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, also bei der Dran zum Beispiel, da bin ich ja auch mit dabei, haben wir jetzt seit einigen Ausgaben zum Beispiel auch mal einen Mädel auf dem Cover gehabt. Nee, ein Typ auf dem Cover gehabt. Genau, der schwarz war eben. Und auch in den Innenseiten einfach so ein paar Illus, einfach wo verschiedene Hautfarben einfach dargestellt wurden.
Illus heißt für den Nicht-Redakteur?
Also Menschen illustrativ dargestellt, hat man das jetzt eher verstanden?
Illustrationen, oder? Kann man sagen.
Zeichnungen von
ja.
Menschen. So, wo halt auch verschiedene Hautfarben oder verschiedene Körperformen auch dargestellt wurden.
Mhm.
Und wir haben Rückmeldung von einer bekommen, die eben schwarz ist und die sich dann voll gefreut hat und gesagt hat, ich fühle mich gerade besser repräsentiert in eurer Zeitschrift. Und ich finde es interessant, weil davor war uns das einfach nicht bewusst.
Mhm.
Also wir haben davor einfach ganz natürlich halt ein weißes Mädchen oder einen weißen Typ auf Cover
genommen. Ist halt unsere Lebenswelt, genau.
Genau so. Und es ist mal voll interessant, dann so mal die andere Seite zu hören, so hey, ich habe sonst das Gefühl, ich komme eigentlich gar nicht in euer Magazin vor und jetzt aber doch.
Da fällt mir jetzt gerade doch noch was ein. Ich weiß nicht, ob ich das anbringen darf, aber in so eine Kleinigkeit noch, so last not least sozusagen. Einen Artikel zu einer Gamerin tatsächlich, die auch schwarz war, das war ein Gamer, ich weiß nicht, auf jeden Fall eben auch eine schwarze Person, die sich über ein ganz kleines Detail sozusagen echauffiert hat in Spielen. Oftmals kannst du da ja deinen Charakter auswählen und so. Und irgendwie der Haarlook, den sehr, sehr viele Schwarze so tragen, stand halt nie zur Auswahl. Und sie sagte immer, das gehört aber so sehr zu meiner Kultur. Und das gab's aber einfach nicht. Wahrscheinlich, weil wir einfach von Weißen her denken ganz oft. Und auch viele Game Designer von Weißen her denken. So, das ist so ein bisschen auch das Äquivalent gewesen. So, ich kann mich nicht repräsentieren, weil es einfach nicht darstellbar ist. Oder ja. Eben, ich fühle mich nicht repräsentiert von der dran, weil ich halt irgendwie immer nur Weiße vorne drauf sehe. Und da können wir viel dran ändern. Sollten es auch. Als
auf jeden Fall.
Ja. Ich bin ein bisschen stolz, Sarah.
Warum?
Weil.
Oder worauf?
Weil ich in der Bibel etwas entdeckt habe.
Dadam.
Und ich bin da ja sonst immer so, ich lese viel Bibel, aber ich lese da so oft so drüber. So, und manchmal macht es dann aber trotzdem Klick. Und ich war so stolz, dass ich dir das jetzt erzählen will, in unserer Rubrik von der Bibel überrascht.
Unbedingt, mach das.
Jetzt muss ich vorlesen. Und zwar, Speisung der 5000 kennen wir alle, quasi. Yes. Ich lese aber trotzdem noch mal Abschnitte draus vor, und zwar aus der Neues Leben-Übersetzung. Man muss sich vorstellen, Jesus und seine Jünger wollten eigentlich ein bisschen frei haben und dann kommen da unglaublich viele Leute denen hinterher und dann predigen sie halt, also predigt Jesus halt doch noch und sie sind aber irgendwo mitten auf dem Land. Und dann, Markus 6, Vers 35, spät am Nachmittag traten seine Jünger zu ihm und sagten, dies ist eine einsame Gegend und es wird langsam spät. Schickt die Leute fort, damit sie auf die umliegenden Gehöfte und in die Dörfer gehen können und sich etwas zu essen kaufen. Doch Jesus meinte, gebt ihr ihnen zu essen. Sie erwiderten, wie denn? Es würde ein kleines Vermögen kosten, für so viele Menschen Essen zu kaufen. Er fragte, wie viele Brote habt ihr? Geht und stellt es fest. Sie kamen zurück und berichteten, wir haben 5 Brote und 2 Fische. Da forderte Jesus die Menge auf, sich in Gruppen ins grüne Gras zu setzen. Sie setzten sich zu je 50 und 100 zusammen. Jesus nahm die 5 Brote und 2 Fische, blickte zum Himmel auf und bat um Gottes Segen für das Essen. Dann brach er das Brot in Stücke und reichte den Jüngern Brot und Fisch, damit diese alle an die Leute verteilten. Und so weiter und so fort. Wir wissen, alle wurden dann satt von 5 Broten und 2 Fischen. Und was ich so spannend fand an dieser Stelle ist, dass Jesus erstmal seine Jünger fragt, was habt ihr denn? Gebt ihr ihnen noch zu essen? Was habt ihr denn? Und sie sagen, ja, wir haben eigentlich nur die 5 Brote und 2 Fische. Und Jesus sagt nicht, ah komm, das ist aber ein bisschen zu wenig. Hör mal, also da hätte ich mehr von euch erwartet. Sondern sagt, okay, gebt mal her. Und ich mache da mehr draus. Und er nimmt sozusagen das, was die Jünger geben können und verteilt es. Also ich weiß, es ist erstmal wahrscheinlich als ein Wunder zu sehen. Und das ist die eigentliche Bedeutung. Aber ich fand diese darunterliegende Bedeutung total spannend, insofern, als dass ich mir manchmal denke, ich habe auch nur 5 Brote und 2 Fische, allenfalls irgendwie, die ich sozusagen als meine Gaben hineingeben kann. Und das ist aber wichtig, dass ich trotzdem sie einsetze und darauf vertraue, dass Jesus aus diesen metaphorischen, ja, 5 Broten und 2 Fischen einfach 5000 satt macht. Und das fand ich total cool, weil ihr hättet sicherlich auch sagen können, ja, wartet mal, ich mache eben aus den Steinen hier Brot, so, da brauche ich euch gar nicht für, weil ich so cool bin. Nein, er nimmt deine Jünger mit rein. Und das fand ich eine mega geile Botschaft.
Das stimmt.
Cool. Und das habe ich davor nie in diesem Wunder gesehen.
Voll gut. Dann lass mal gucken, was unsere 5 Brote und 2 Fische sind. wow. Ich habe das Gefühl, die Zeit ist geflogen.
Die Zeit ist geflogen, ja. Ja, das ist halt, wenn man halt sich so selten sieht, dann sind halt 35 Minuten vergangen wie sonst was.
Oh ja, da sagst du was. Ja, wir sind jetzt ja quasi auch schon leider wieder am Ende von unserem schönen Podcast. Für heute zumindest. Wir haben Rückmeldungen bekommen von unseren lieben Hörern, also immer mal wieder. Und dafür wollten wir uns mal ganz doll bedanken. Vor allem bei Svenja und Charlie, die zu unserer letzten Folge uns ein bisschen was geschrieben haben. Das hat uns sehr inspiriert und wir haben da auch noch in unserem Team weiter drüber geredet. Und der Micha hat sich gewünscht, dass wir ein bisschen plauschiger wieder werden. Das haben wir einfach auch mal direkt aufgenommen dieses Mal.
Wir haben es zumindest versucht, genau.
Und ich fand's schön flauschig.
Genau. Wenn ihr auch Rückmeldungen habt, dann hindert euch nichts daran, euch bei uns zu melden. Also wir freuen uns wirklich sehr, auch über kritische Rückmeldungen. Mittlerweile haben wir übrigens nicht nur die Mailadresse, Das ist ganz, ganz wichtig. Wir haben nämlich auch eine Kommentarfunktion. Yay. Auf unserer Seite. Ja, unserem liebsten Techniker Claudio sei Dank. Danke, Claudio.
Danke, Claudio. Genau, also schreibt uns fleißig. Wir sind gespannt, was ihr von der Folge haltet. Und dann sehen wir uns in einem Monat und hören uns mit unseren Hörern in einem Monat.
Das ist sehr richtig.
Sehr
genau.
Ungefähr richtig.
Super, es hat Spaß gemacht mit euch. Bis zum nächsten Mal.
Macht's gut.
Bleibt behütet. Tschüss.
Denkt an eure 5 Brote und 2 Fische, ihr Lieben. Ciao.